Your Competence in Air. Saubere Raumluft mit Reven. Ihr Spezialist für innovative Lüftungstechnik. Ein Podcast von Sven Rentschler. Gesprochen von Bettina Hoffmann.
Wie kann etwas gefiltert werden? Wie etwas gefiltert werden kann? Im Grunde eine ähnlich simpel anmutende Frage wie die zuvor besprochene Thematik eines effektiven Absaugens. Wie Sie sich sicher denken können, ist auch die Antwort auf diese Frage nicht ganz so simpel. Sehr viele Prozesse in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung können nur auf Grundlage einer effizienten Erfassung und Absaugung ablaufen. Sie sind auch die Grundlage, damit Luft von Schadstoffen gereinigt werden kann. Wird beispielsweise virenbelastete Luft in einer Schulklasse nicht vollständig erfasst und abgesaugt, kann sie auch nicht zuverlässig von Viren gereinigt werden. Dasselbe gilt im industriellen Maßstab für eine große Schweißerei in einem Maschinenbaubetrieb. All die beim Schweißen entstehenden Dämpfe, Rauch und Schadstoffe müssen erfasst und abgesaugt werden. Erst dann kann die belastete Luft davon effektiv befreit werden. Eine wirklich effiziente Luftreinigung setzt sich also aus drei sehr wichtigen Prozessen zusammen. Erstens, erfassen. Zweitens, absaugen. Drittens, reinigen. Der dritte Schritt, die Reinigung der Luft, ist das Thema, um das es hier nun gehen soll. Auch hier existieren einige Missverständnisse, die ich aufklären möchte. Beginnen wir mit der Frage, womit kann die Luft von Schadstoffen gereinigt werden? Schadstoffe in der Luft müssen gefiltert werden, ist doch logisch. So die naheliegende Antwort. Jedoch etablieren sich auch mehr und mehr Abscheider im Bereich Luftreinigung. Das wohl bekannteste Beispiel hierfür ist das weltweit tätige Unternehmen Dyson mit seinen Zyklonstaubsaugern, die ohne Filter arbeiten. Eine Technologie, die vom Prinzip wie ein Mini-Wirbelstrom funktioniert. Die Luft wird in eine Rotation versetzt, die mit sehr hoher Geschwindigkeit wirbelt und so Partikel aus der Luft ausschleudert. Dieser Prozess wird dann auch mit Abscheidung beschrieben, was jedoch oft zu Missverständnissen führt, da Abscheidung nicht selten mit einer Filterung verwechselt wird. Das Missverständnis zwischen Filterung und Abscheidung. Vereinfacht können wir auch die Filterung an unserem zuvor verwendeten Beispiel des Staubsaugers wieder erläutern. Zur Reinigung der vom Staubsauger erfassten und abgesaugten Luft werden Staubsaugerbeutel eingesetzt. Diese sind oft aus einem Textilvlies aufgebaut. Die Luft kann durch dieses sehr feinmaschige Material strömen, Staubpartikel in der Luft werden jedoch vom Vlies zurückgehalten und so vom Luftstrom getrennt. Dies ist im Grunde für jede Art der Filterung in der Lüftungstechnik die Funktionsweise, auch bei sehr hochwertigen Schwebstofffiltern, jedoch unter Verwendung anderer Filtermaterialien. Anstelle eines Textilvlies werden Schwebstofffilter aus Glasfasermatten aufgebaut. Auch diese sind luftdurchlässig, jedoch sehr viel feinmaschiger als die zuvor beschriebenen Staubsaugerbeutel. Die Fasern in Schwebstofffiltern haben einen Durchmesser von etwa 1 bis 10 Mikrometer, also 0,001 bis 0,01 mm. So können sie sehr viele kleinere Partikel aus dem Luftstrom filtern. Exakt denselben Ansatz findet man auch in vielen privaten Haushaltsküchen und den dort verwendeten Küchenhauben. In diesen Dunstabzugshauben werden häufig Metallfilter eingesetzt. Sie bestehen in der Regel aus einem Aluminium- oder Edelstahlgestrick. Vom Prinzip her ähnlich den Textilfliesen und Glasfasermatten, nur eben von gröberer Struktur. Das sehr viel gröbere Filtermaterial aus Metall verwendet man hier, weil es um einiges unempfindlicher ist. Dunstabzugshauben zu Hause wie auch im professionellen gewerblichen Bereich werden verwendet, um flüssige Aerosole vom Luftstrom zu trennen. Hier müssen Partikel wie Tröpfchen aus Öl und Wasser aus der Luft gefiltert werden und nicht wie beim Staubsauger trockener Staub. Das ist ein gravierender und sehr wichtiger Unterschied, dem oft recht wenig Beachtung geschenkt wird. Jede Art von Filter speichert und sammelt das, was er vom Luftstrom trennt. Das gefilterte Material wird entsprechend immer mehr. Bei trockenen Stäuben geht das am Beispiel des Staubsaugerbeutels so lange, bis sich dieser komplett mit Staub gefüllt hat und dann getauscht werden muss. Handelt es sich beim gefilterten Material um flüssige Tröpfchen, die aus einem Luftstrom getrennt werden, gestaltet sich dieses Sammeln des gefilterten Materials oft deutlich komplexer. Filter aus Metallgestrick speichern die gefilterten kleinen Tröpfchen aus unterschiedlichen Flüssigkeiten dann direkt im Filtermedium. Dieses Speichern der verschiedenen Flüssigkeiten kann zu gravierenden Problemen führen. Oft ist die Speicherkapazität solcher Filter aus Metallgestrick sehr gering. Das bedeutet, dass diese Filter schon bei sehr geringen Mengen gespeicherte Flüssigkeit verstopfen können. Dies ist eben auch der Grund, dass diese recht grobmaschig ausgeführt werden. So verstopfen die Filter zwar nicht mehr, aber neben der Luft können dann auch viele kleine Partikel den Filter passieren und werden nicht mehr vom Luftstrom getrennt. In lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie auch an Werkzeugmaschinen im Maschinenbau kann ein Speichern von Flüssigkeiten auch zu einem hygienischen Problem führen. Temperaturen um die 20 Grad Celsius in Verbindung mit Feuchtigkeit können sehr schnell zu einem unkontrollierten Wachstum von Keimen in den Filtern führen. Darum ist ein zu langes Speichern und Sammeln der Flüssigkeiten oft nicht ratsam und ein regelmäßiges Reinigen oder Austauschen der Filter dringend empfohlen. Ist die gefilterte Flüssigkeit Öl oder Fett, muss unbedingt beachtet werden, dass die im Filter gespeicherte Flüssigkeit eine zunehmende Brandlast darstellt. Eine Tatsache, die oft vergessen wird. Ich erinnere mich noch an ein großes Meeting bei einem weltweit aktiven Werkzeughersteller aus dem Maschinenbau. Diese zeigten mir ihre Produktionsanlagen mit vielen hunderten Werkzeugschleifmaschinen. Die Anlagen zur Luftreinhaltung in deren Produktionsbereich benutzten sehr große Schwebstofffilter, die in der Lage waren, bis zu 100 Liter Flüssigkeit zu speichern. Das Problem dabei? Die gespeicherte Flüssigkeit war ein sehr dünnflüssiger und leicht entzündlicher Kühl- und Schmierstoff. Bei der Verwendung von 50 solcher Filter können bis 5000 Liter gespeicherter Flüssigkeit zusammenkommen. Als ich bei unserer Besichtigung alle Beteiligten danach fragte, wie denn diese 50 Anlagen zur Luftreinhaltung brandschutztechnisch abgesichert seien und was hierfür die Schutzkonzepte sind, blickte ich reihum in sehr erschrockene Gesichter. Diese Fragen und Gedanken von mir sind keineswegs nur theoretische Gedankenspiele, sondern reale Gefahren, die leider schon zu tragischen Brandkatastrophen geführt haben. So kam es 2006 in Süddeutschland zu einem verheerenden Brand in einem ganz ähnlichen Maschinenbauunternehmen wie dem zuvor beschriebenen. Der Brandschaden belief sich auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Produktionshallen und Anlagen auf über 3000 Quadratmetern wurden dabei komplett zerstört. Der vermutliche Auslöser des Brands war eine defekte Werkzeugmaschine und ein rasches Ausbreiten des Feuers über das Lüftungskanalnetz. Eine ähnliche Katastrophe ereignete sich 1980 in Las Vegas, in einem Hotel mit 2000 Zimmern und ca. 5000 anwesenden Personen. Der Brand begann in einem Restaurant des Hotels und breitete sich in rasender Geschwindigkeit in die komplette Hotelanlage aus. 85 Personen verloren dabei ihr Leben und das tragische Ereignis gilt bis heute als einer der katastrophalsten Hotelbrände in der modernen Menschheitsgeschichte. Diese und ähnliche Brandkatastrophen führten letztendlich dazu, dass die zuvor beschriebenen Filter aus Metallgestrick in vielen industriellen Bereichen nicht mehr eingesetzt werden. In der professionellen und gewerblichen Küchenlüftung sind diese in vielen Ländern seit Jahren sogar verboten. So dürfen in Nordamerika und in den meisten europäischen Ländern in neuen gewerblich genutzten Küchen keine solche speichernden Metallfilter mehr eingesetzt werden, aufgrund der erhöhten Brandgefahr. Hierfür wurden in den USA nach dem katastrophalen Hotelbrand in Las Vegas Alternativen entwickelt, die sogenannten Prallblechabscheider. Es handelt sich dabei um einen Abscheider, der aus Edelstahlblechen aufgebaut wird und bei dem die Luft beim Durchströmen mindestens zweimal umgelenkt wird. Großer Unterschied zu herkömmlichen Filtern aus Metallgestrick? Die Abscheider aus Edelstahlblechen können keine Flüssigkeit speichern. Genau hier beginnen nun aber auch die Missverständnisse und Unterschiede. Die Eigenschaften, die Funktionsweisen wie auch die Effizienz werden viel zu oft in einen Topf geschmissen. Es geht schon damit los, dass sich oft nicht einmal die Mühe gemacht wird, die Begriffe sauber zu trennen und hier zu unterscheiden. Aber nicht nur Missverständnisse zwischen Filterung und Abscheidung findet man oft in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Sehr oft kommt es auch zu grundlegenden Missverständnissen bei der Funktionsweise und Effizienz von Abscheidern aus Metallblechen. Um dies zu verdeutlichen, müssen wir uns zunächst mal in der Natur einige Wetterphänomene anschauen und wie diese Einzug erhielten in Technologien der Luftreinhaltung. Wirbelstürme können bei der Luftreinhaltung behilflich sein. Ja, exakt. Wirbelstürme wie Hurricanes, Taifune, Tornados oder tropische Zyklone waren strömungstechnische Vorbilder bei der Entwicklung moderner Abscheider aus Metallblechen. Erste Abscheider aus Metallblechen, die nach dem großen Hotelbrand in Las Vegas in den USA entwickelt wurden, waren einfache Prallblechabscheider. Zwei halbrunde in eine U-Form gebogene Edelstahlbleche, die in entgegengesetzter Richtung angeordnet werden. Beim Durchströmen der Luft wird diese dabei zweimal umgelenkt. Das erste Mal, wenn sie gegen die erste Halbschale prallt und das zweite Mal, wenn sie gegen die zweite Halbschale prallt. Die Halbschalen in der Form eines U werden dabei über einen Radius ausgebildet oder über einen 90-Grad-Winkel gekantet. In beiden Fällen ist jedoch die Abscheideeffizienz sehr schlecht. Das bedeutet, dass nur große luftgetragene Tröpfchen bei solch einfach aufgebauten Prallblechabscheidern vom Luftstrom getrennt werden. Die Luftströmung durch solch einen Abscheider ist sehr turbulent und nur sehr große Tröpfchen in der Luft mit einem relativ hohen Gewicht und einer hohen Trägheit werden beim Aufprallen der Luft und beim Umlenken von dieser in den Halbschalen vom Luftstrom getrennt. Kleinere luftgetragene Tröpfchen mit einem geringeren Gewicht machen diese Umlenkungen mit und folgen einfach dem Luftstrom, werden somit von diesem nicht getrennt. So war lange Zeit der einzige Vorteil solcher Prallblechabscheider, dass diese keine Flüssigkeiten mehr speichern. Die Effizienz beim Abscheiden von Partikeln aus dem Luftstrom war jedoch sehr gering. Dieser Nachteil konnte erst eliminiert werden, als verschiedene Hersteller in der Industrie damit begannen, sich bei der Abscheidung ein Beispiel an der Natur zu nehmen und von tropischen Wirbelstürmen zu lernen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist das zuvor erwähnte Unternehmen Dyson mit seinen Zyklonstaubsaugern, eine Technologie, die ohne Filter arbeitet und die vom Prinzip wie ein Mini-Wirbelsturm funktioniert. Die Luft wird wie in tropischen Wirbelstürmen in eine Luftströmung versetzt, die bei sehr hoher Geschwindigkeit rotiert. Dabei gilt das Prinzip, je höher die Rotationsgeschwindigkeit, umso mehr und umso kleinere Partikel können vom Luftstrom ausgeschleudert, also abgeschieden werden. Natürlich benötigt es einiges an Know-how, Forschung und Entwicklung, um im kleinen Maßstab in Staubsaugern, in Küchenhauben und in Luftreinigern für die Industrie solche künstlichen kleinen Wirbelstürme zu erzeugen. Mit einfach gebogenen Prallblechen ist so etwas mit Sicherheit nicht zu erreichen. Auch hier wird in der Entwicklung und Optimierung solcher Technologien die numerische Strömungssimulation eingesetzt, die CFD-Simulation. Wie zuvor erläutert, ist CFD eine Abkürzung, die für Computational Fluid Dynamics steht. Mithilfe solcher Simulationen können die unterschiedlichsten Luftströmungen sichtbar gemacht werden. Jedoch ist dieses bei der Optimierung von Technologien zur Abscheidung nicht ausreichend. Auch hier kommt es oft zu Missverständnissen in der Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. In vielen Fällen geht es in der Lüftungstechnik nur um die Luftströmung, also zum Beispiel um die Aufgabe, wie in eine große Konzerthalle Frischluft möglichst komfortabel eingeblasen werden kann, sodass diese beim Einblasen die Besucherinnen und Besucher eines Konzertes nicht stört. Die Luft muss also so eingeblasen werden, dass es zu keinen Zugerscheinungen kommt. Hören darf man das Einblasen der frischen Luft ebenfalls nicht, um das Konzerterlebnis nicht zu stören. Bei der Optimierung von Filtern und Abscheidern in der Luftreinhaltung geht es jedoch nicht nur um das Analysieren von Luftströmungen. Die Aufgabenstellung ist ja, die im Luftstrom transportierten Partikel durch Filterung oder Abscheidung von diesem zu trennen. Die Filter funktionieren dabei vereinfacht beschrieben wie ein Sieb und die Abscheider wie Wirbelstürme. Will man diese Funktionsweise von Abscheidern optimieren, muss es gelingen, kleine Wirbelstürme in den Abscheidern zu erzwingen. Dann werden die Partikel in den kleinen Wirbelstürmen ausgeschleudert und abgeschieden. Exakt dieses kann man heute mithilfe von CFD-Systemen untersuchen und visualisieren. Bedeutet, man untersucht nicht mehr nur die Luftströmung, sondern kann sich mithilfe von solchen CFD-Untersuchungen auch anschauen, was die Partikel bzw. Aerosole machen. Nehmen die kleineren und somit leichteren Aerosole denselben Weg wie die Luftströmung? Um es wissenschaftlich korrekter zu formulieren, eine sehr interessante CFD-Untersuchung ist die Visualisierung der unterschiedlichen Aerosolbahnen, die diese in Abhängigkeit ihrer Größe nehmen. Bei sehr gut gemachten CFD-Analysen kann man mittlerweile sogar erkennen, an exakt welcher Stelle in einem Abscheider ein Aerosol vom Luftstrom getrennt wird. Bei der Weiterentwicklung unserer Abscheider haben wir uns nicht nur einmal erstaunt und verwundert die Ergebnisse solcher Analysen angesehen. Auch wir glaubten bei der Weiterentwicklung unserer Abscheider viel zu oft im Vorfeld schon zu wissen, was die Luftströmung machen muss und was dabei mit den ganzen luftgetragenen Partikeln passiert, also wo diese ausgeschleudert werden. Um unsere Vermutung zu validieren, nahmen wir CFD-Analysen vor. Die präsentierten Ergebnisse waren oft völlig anders als das, was wir erwartet hatten. Ich erinnere mich noch an eine Untersuchung, bei der wir alle zu 100% davon überzeugt waren, dass sich in einem neu von uns entwickelten Abscheider sehr schnell rotierende kleine Wirbelstürme ausbilden müssen und diese dann mit einer sehr hohen Effizienz die mit der Luft transportierten Partikel ausschleudern würden. Diesen neuen von uns entwickelten Prototypen nannten wir voller Stolz X-Cyclon. Dabei steht das X für die Geometrie des Abscheiders. Wir bauten diesen nicht mehr aus zwei einfach gebogenen Blechen in U-Form auf, sondern die neuen Prototypen erhielten eine sehr viel komplexere Geometrie, die wir zu Anfang nur mit einem aus Aluminium gepressten Strangpressprofil abgebildet bekamen. Die Oberflächen glichen dabei Miniaturausführungen von Flugzeugtragflächen, die wir in einer X-Geometrie anordneten. Sie werden es schon erraten haben. Der zweite Teil des Namens unserer neuen Entwicklung steht für tropische Zyklone, in der englischen Schreibweise Cyclone. Die CFD-Analyse des neuen Abscheider-Prototypen war weniger als Analyse, sondern eher als eine recht aufwendige Bestätigung gedacht, die wir zur Sicherheit noch machten. Wir wussten ja sowieso, was die Ergebnisse sein würden. Dachten wir zumindest. Ja, solche CFD-Analysen sind wahrlich sehr aufwendig. Wie zuvor erklärt, wird bei der Untersuchung nicht nur die Luftströmung analysiert, sondern sowohl das Verhalten der Luft wie auch das Verhalten der Partikel in der Luft. Damit solch eine CFD-Untersuchung erst möglich wird, benötigt es ein dreidimensionales Modell des Abscheiders. Kein Problem, dachte vor Jahren auch ich, haben wir ja alles, ansonsten könnten wir es ja auch nicht produzieren. Nun denn, schon wieder ein Missverständnis, dem auch ich aufgesessen bin. Denn wir benötigten nicht das dreidimensionale Modell unseres Abscheiders, also der Aluminiumprofile, sondern das Modell des Raumes, durch den die Luft strömt. Eigentlich einleuchtend, denn wenn man die Luftströmung in einem runden Lüftungskanal analysiert, schaut man sich ja auch den zylindrischen Raum im Inneren des Lüftungskanals an und nicht das Blech des Luftkanals. Das machte uns die Aufgabe nicht leichter, da schon die Geometrie unseres neuen X-Cyclone-Aluminiumprofils sehr komplex war, wurde dadurch der von der Luft durchströmte Raum umso komplexer. Aber exakt dieser musste für die CFD-Untersuchung modelliert werden. Zu diesem an sich schon aufwendigen Prozess kommt dann noch erschwerend hinzu, dass man den luftdurchströmten Raum noch mit einem Berechnungsnetz belegen muss. Hierzu wird oft der englische Begriff Mesh benutzt. Wie solch ein Berechnungsnetz in diesem von der Luft durchströmten Raum angeordnet und angelegt wird, hat wiederum einen gravierenden Einfluss auf die Qualität der CFD-Analyse. Begeht man jedoch diesen Weg mit großer Sorgfalt, erhält man sehr detaillierte Strömungsanalysen für die Luft wie auch für die Partikel, obgleich diese auch äußerst frustrierend sein können. Bei einem unserer ersten X-Cyclone-Prototypen standen wir vor dem Bildschirm mit den Ergebnissen der CFD-Analysen, die ein sehr ernüchterndes Resultat lieferten. An der Stelle der luftdurchströmten Zone, von der wir im Vorfeld felsenfest der Meinung waren, dass sich dort kleine Zyklone ausbilden müssten, die mit weit über 10 Meter pro Sekunde rotieren und dabei Partikel ausschleudern, exakt dort geschah nichts. Ich habe es noch vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Die CFD war sehr deutlich, ein leerer Bereich in der Form, die an einen etwa einen Zentimeter großen Tropfen erinnerte. Weil die X-Geometrie unseres Profils eine viel zu hohe Krümmung aufwies, konnte die Luftströmung der von uns angedachten Geometrie nicht mehr folgen und es bildete sich ein Bereich in unserem Abscheider aus, der weder von der Luft durchströmt wurde, geschweige denn, dass sich dort Zyklone und Abscheidung einstellte. Auch Lüftungsingenieure und Lüftungstechniker können nicht immer vorab einschätzen, was die Luftströmung tatsächlich machen wird. Für unser damaliges Entwicklungsprojekt der X-Cyclone-Abscheidung bedeutete das, alles auf Anfang zu setzen und Arbeiten an der Optimierung der Geometrie unserer Abscheider vorzunehmen. Im Grunde ein nie endender Prozess und eine permanente Weiterentwicklung, die dann jedoch zu hocheffizienten Abscheidern führt. So gelang es uns am Ende doch noch, ähnliche Produkte mit ähnlichen Technologien, wie man sie von Dyson kennt, in Produkten zur Lüftung und Luftreinhaltung im industriellen Maßstab zu realisieren. Mittlerweile haben die von uns entwickelten X-Cyclone-Abscheider in die unterschiedlichsten Branchen Einzug gehalten. Auf Bohrplattformen, in Betrieben der Textilveredelung, in Anlagen zur Herstellung von Milchpulver, in Lackieranlagen der Automobilindustrie, in der Lebensmittelindustrie, in Großküchen, im Maschinenbau, selbst in Anlagen zur Herstellung von Siliziumwafern für die Mikroelektronik sorgen nun Zyklonwirbelströme in unseren X-förmigen Abscheidern für eine hocheffiziente Luftreinhaltung.